Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Nina Böhmer. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Sie arbeiten in der Pflege, seit Sie 16 sind, haben Ausbildungen als Pflegehelferin und Gesundheits- und Krankenpflegerin. Seit 5 Jahren arbeiten Sie jetzt als Krankenschwester in Berliner Krankenhäusern, aktuell über eine Zeitarbeitsfirma. Jetzt wurden Sie als Heldinnen und Helden gefeiert. Gibt's Situationen, wo Sie sich als Heldin fühlen?
Naja, als Held, also es ist natürlich ein ganz anspruchsvoller Beruf und man rettet ja auch teilweise Leben, ne, wenn man jemanden zum Beispiel reanimieren muss. Aber als Held würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Es ist halt doch einfach mein Job, wie für jeden anderen auch.
Ja. Können Sie mal Ihre Arbeit beschreiben, die sich durch Corona ja stark verändert hat? Was hat sich da in Ihrem Arbeitsalltag verändert?
Also im Arbeitsalltag hat sich eigentlich verändert, dass wir jetzt durchgehend natürlich mit Schutzkleidung arbeiten müssen, ne? Also durchgehend mit Maske. Das heißt 8 Stunden auch mal eine FFP2-Maske, wo man dann selten auch Pausen hat. Und eigentlich soll man ja, also es sollen ja bestimmte Zeiten eingehalten werden, wie lange man eine Maske tragen soll und dann mal eine Pause machen. Ja, das kann oft nicht eingehalten werden. Und sonst ist der Arbeitsaufwand aber eigentlich auch teilweise gleich viel.
Sie schreiben darüber, dass es manchmal sogar bis zu 12 Stunden am Stück geht. Wie ist das denn eigentlich zu schaffen?
Ja, 12 Stunden am Stück ist natürlich sehr, sehr viel, wenn man die im Krankenhaus hat und sollte natürlich auch eine Ausnahmeregel sein. Es war ja leider so, dass in der Corona-Pandemie für einige dann 12-Stunden-Schichten also auf sie zukam. Normalerweise ist es aber nicht die Regel. Ich hatte aber auch damals mal, als ich in so einer Senioren-WG gearbeitet habe, 12-Stunden-Schichten, da war es aber vertretbar, weil man halt nicht so viele Bewohner hatte.
Für Sie gehört es zum Berufsbild, dass Menschen versterben. Wie hat sich der Tod durch Corona verändert?
Sterben einige natürlich an Corona, auch junge Leute, überwiegend tatsächlich aber auch eher ältere. Also für die Kollegen auf den Intensivstationen ist es natürlich nicht schön, weil die Sterbezahl sich auf jeden Fall
erhöht hat.
Genau, vielen Dank. Ja. Es ist, gehört zu unserem Beruf, aber es ist natürlich nie schön, wenn man Menschen sterben sieht.
Wenn ich das sagen darf, Sie sind jetzt Ende 20. Das heißt, Sie haben Ihr halbes Leben lang bereits Berufserfahrung gesammelt. Was lässt Sie dennoch in diesem Beruf so begeistert arbeiten, trotz all dieser widrigen Bedingungen, die wir jetzt gerade gehört haben?
Ja, und das ist eine gute Frage. Also ich mache den Beruf natürlich sehr gerne. Mir gefällt, also es hört sich immer so ein bisschen komisch an, aber natürlich gefällt mir, Menschen zu helfen und denen in allen Lebenssituationen beizustehen, auch wenn es ihnen mal schlecht geht. Und die Professionalität einfach, die in dem Beruf ist. Also wir haben ja unheimlich großes medizinisches Fachwissen und was wir auch tagtäglich anwenden und Krankenbeobachtung. Und das macht halt auch so Spaß und ist sehr herausfordernd und ja.
Sie sind jetzt sogar bundesweit bekannt geworden über ein Posting im Netzwerk. Was hatten Sie denn damals gepostet?
Also um es ganz kurz zu fassen, hatte ich gepostet, euren Applaus könnt ihr euch sonst wo hinstecken. Klingt natürlich sehr hart und ich weiß auch, dass das Klatschen nett gemeint war, aber in dem Moment kamen so viele Punkte zusammen. Ich war gestresst, man hatte viel zu tun in der Zeit. Die Corona-Pandemie war jetzt gerade frisch da. Es kamen so viele Anordnungen und ja, man hatte kaum Schutzkleidung. Und dann standen die Menschen auf dem Balkon und haben geklatscht. Klar war das nett gemeint, aber wir hatten halt schon jahrelang davor immer versucht zu kommunizieren, dass wir so schlechte Arbeitsbedingungen haben und am Limit arbeiten. Und niemand hat uns zugehört oder uns unterstützt. Und dann wurde man sauer.
Ihr Posting hat eine Menge Reaktionen hervorgerufen. Ja. Über die sprechen wir gleich mit Nina Böhmer in SWR1 Leute. Sie hatten gerade darüber berichtet, dass Sie Ihrer Wut Luft machen mussten mit einem Posting. Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken, jetzt auch der Titel Ihres Buches. Was passierte denn nach der Veröffentlichung?
Es gab sehr viele Reaktionen natürlich auf den Post. Ich habe ganz viele Nachrichten erhalten von Leuten aus ganz Deutschland, private Nachrichten und natürlich gab es auch eine sehr große mediale Aufmerksamkeit. Also mir haben Zeitungen geschrieben, die wollten Interviews haben. Dann kamen auch Fernsehsender, die mich interviewen wollten oder mich in Talkshows haben wollten, wo ich mich erstmal nicht getraut habe, weil ich natürlich kein Profi bin und auch nichts falsch machen wollte. Ja, und dann wurde ich auch gefragt, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und
da, das haben Sie getan. Genau. Sie haben jetzt einige mediale Erfahrungen auch schon gemacht. Was war denn, was ich spannend finde, was war denn so der Tenor aus dem Kollegenkreis, aus der Pflegebranche?
Also ich habe sehr viel Zuspruch erhalten. Gerade meine Kollegen haben gesagt, endlich sagt das mal jemand. Und viele haben mir auch gedankt. Ja, eigentlich waren es doch überwiegend nur positive Nachrichten. Es gab mal so ein, zwei Leute, die sauer waren, dass ich halt so einen Satz gesagt habe, was ich auch verstehen kann, weil einige haben sich auch verletzt dadurch gefühlt. Und das tut mir auch leid. Ich wollte auch niemanden damit direkt verletzen. Ja, aber Kritik gibt's, glaube ich, immer mal. Ja.
Ja, Sie beschreiben da einiges, gerade im Gesundheitssystem. Jetzt gab es ja Versprechungen von Jens Spahn, Bonuszahlungen und mehr Entgelt. Was ist denn bei Ihnen persönlich angekommen?
Also ich habe keine Bonuszahlung erhalten. Und ja, ich bin da auch nicht sauer auf meine Firma oder so, sondern ich bin der Meinung, wenn die Politik eine Bonuszahlung verspricht, dann muss die Politik auch dafür sorgen, dass so eine Bonuszahlung ankommt. Und nicht, dass man das auf einzelne Einrichtungen oder Firmen abwälzt. Ja.
In Pflegeheimen ist es ja normalerweise so, dass die Hälfte der Mitarbeiter Fachpersonal sein muss. Und das wurde jetzt wohl ausgesetzt. Das heißt, es kommt Personal dazu, was nicht unbedingt eine abgeschlossene Ausbildung hat. Ist das jetzt für Sie eine Entlastung?
Also es gibt ja Pflegehelfer, die gibt es auch in den Krankenhäusern und natürlich entlasten die uns, weil die übernehmen ja auch sehr viel Körperpflege, ne, was natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Also ich habe nichts gegen solche Pflegehelfer, ich habe selber die Ausbildung dazu absolviert, aber nichtsdestotrotz brauchen wir trotzdem genügend Fachkräfte.
Ne? Die Frage ist, ob man da nicht vielleicht sogar noch mehr erklären muss, wenn jemand ohne Ausbildung kommt. Wie ist das im Alltag?
Ja, es ist ja schon so, dass die Aufgaben dann strikt verteilt sind. Also ein Pflegehelfer oder eine Pflegehelferin dürfen nur die pflegerischen Tätigkeiten machen und die Fachkräfte machen dann halt den medizinischen Teil. So viel muss man da jetzt eigentlich nicht erklären. Also ja, eigentlich sehe ich da jetzt nicht so große Schwierigkeiten.
Andere Entlastung soll sein, dass Sie nicht mehr so viel dokumentieren müssen. Hat sich das verändert?
Gar nicht. Also eigentlich erhöht sich die Dokumentation immer noch mehr. Ja, also es kommen immer mehr Anordnungen und da muss man die Skala ausfüllen und die Skala ausfüllen und irgendwie dokumentiert man auch, wenn man einen Patienten aufnimmt, dreimal das Gewicht, ne? Alles doppelt und dreifach und man fragt sich natürlich, warum, aber das ist ja alles für die Abrechnung wichtig.
Braucht es die Dokumentation also für die Genesung eigentlich nicht?
Eigentlich nicht. Nee, eigentlich ist es nur für die rechtliche Absicherung und natürlich für die Abrechnung oder beziehungsweise den Nachweis für die Einrichtung, dass man bestimmte Sachen gemacht hat und dass man dann dafür Geld bekommt. Genau.
Sie beschreiben ja viele Probleme im Gesundheitswesen. Gab es da eigentlich eine Reaktion von Seiten der Politik?
Ja, also Herr Spahn hatte mich ja zum Gespräch eingeladen. Wir hatten auch ein sehr interessantes Gespräch, circa eine Stunde lang, haben uns so ein bisschen ausgetauscht. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass sich großartig was verändern wird.
Also wenn ich Ihr Buch lese, dann bekomme ich den Eindruck, boah, bloß nicht krank werden. Wie gehen Sie mit sich selbst um? Wie schützen Sie sich?
Also ich bin ehrlich, ich habe eher Angst, alt zu werden. Krank zu werden ist halt immer so eine Sache, wie krank man ist, ob man selber noch so ein bisschen da einen Blick drauf haben kann. Wenn man selber vom Fach ist, dann ja, sorgt man auch manchmal so ein bisschen für sich selbst im Krankenhaus. Ja, aber ich denke, da muss auf jeden Fall was gemacht werden, weil gerade in den Altenheimen gibt's, finde ich, sehr große Probleme mit der Versorgung.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, also ich als Zeitarbeit war ja auch schon in Altenheimen arbeiten und ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber leider war es doch dann teilweise mal so, dass eine Fachkraft alleine für eine Station zuständig war oder oft ist es auch so, dass eine Fachkraft für 5 Stationen in der Nacht alleine zuständig ist und das sind natürlich, also es ist eine sehr, sehr hohe Verantwortung und es ist natürlich so viel zu tun, wenn man so viele Bewohner auf einmal hat, dass man eigentlich, auch wenn man gerne möchte, die Bewohner nicht gerecht versorgen kann.
Der Fachkräftemangel ist ja schon, ich glaube, seit 40 Jahren ein Problem in der Pflege. Sie haben sich mit Jens Spahn unterhalten. Viele Gesundheitsminister haben das Problem nicht in den Griff bekommen. Was war denn seine Reaktion?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass Herr Spahn weiß, dass was schief läuft und er versucht ja auch viel. Also ich bin der Meinung, dass er ein Gesundheitsminister ist, der mehr versucht als seine Vorgänger. Aber ob es manchmal so die richtigen Ansätze ist, fragt man sich halt. Also
Pflegekräfte von den Philippinen möchte er anwerben oder er war im Kosovo, er war in Mexiko. Sind das die richtigen Schritte?
Finde ich eigentlich nicht. Und man muss natürlich auch immer bedenken, dass man die Leute aus den Ländern auch wegnimmt, ne? Und die Länder brauchen ja selber ihre Pflegekräfte. Und ich finde das jetzt nicht als Lösung, Leute aus anderen Ländern zu holen. Also es ist natürlich eine Möglichkeit, aber da muss man auch gewährleisten, dass die Menschen eine gute Einarbeitung bekommen. Ja, was mir teilweise nicht so auffällt jetzt. Also oft werden die Leute auch so ins kalte Wasser geschmissen. Dann ist das Deutsch noch so ein bisschen schlecht. Dann sind andere Kollegen irgendwie frustriert. Und ja, da muss mehr Unterstützung auch her.
Es heißt so häufig, dass die Menschen in diesen Job gehen mit sehr viel Idealismus und dann enttäuscht werden. Liegt es vielleicht auch daran, weil so viel Idealismus vorhanden ist, dass es da wenig Protest beispielsweise auf der Straße gibt? Der kommt jetzt erst langsam?
Ja, der Protest, manchmal weiß ich auch nicht, ob die Gesellschaft das so extrem mitbekommt, wie das eigentlich in den Krankenhäusern läuft. Natürlich, wenn man selber Patient ist oder wenn man Angehörige hat, die gepflegt werden müssen, dann weiß man das. Oft beschäftigt sich man aber damit auch nicht, weil es vielleicht einem direkt nicht betrifft. Was ich aber ein bisschen schade finde, weil gerade Gesundheit und Pflege betrifft uns alle. Ich glaube, wir werden alle mal krank, ne? Also wir werden ja alle nicht jünger. Deswegen wäre es schön, wenn da von Gesellschaft auch ein bisschen mehr Unterstützung kommt.
Viele Menschen in der Pflege verlassen ihren Beruf. Haben Sie je darüber nachgedacht, aufzuhören?
Ich glaube, der Gedanke kam immer mal. Und ich glaube, das kann man auch so ganz ehrlich sagen. Aber ja, trotzdem mache ich meinen Job dann doch sehr gerne und versuche lieber, was an der Situation zu ändern, damit ich halt weiter an dem Beruf bleiben kann.
Ja, Sie sind eine wichtige Stimme geworden und Sie greifen andere Probleme auch noch auf, zum Beispiel die Krankenhauskeime. Es gibt Berechnungen, danach sterben bis zu 40.000 Menschen pro Jahr an Krankenhauskeimen. Welche Aufmerksamkeit erfährt das Thema bei uns in Deutschland?
Leider nicht so eine große Aufmerksamkeit, obwohl ich denke, dass es ein ziemlich großes Problem ist, gerade mit dem Krankenhauskeim MRSA. In anderen Ländern wird es ein bisschen anders gehandhabt. Da werden Patienten sofort abgestrichen, zum Beispiel in der Rettungsstelle, oder werden dann separat irgendwo auf eine Aufnahmestation gebracht, werden isoliert und erst wenn sie dann negativ sind, kommen sie ganz normal auf Station, um halt eben so eine Keime einzudämmen.
Bei uns ist es so, 16 Mal so häufig wie in den Niederlanden gibt es diesen Krankenhauskeim. Wie schützen sich die Niederlande noch? Gibt es da extra Personal?
Ich glaube, die Niederlande haben ein bisschen mehr Personal, ja. Ja, Hygiene ist halt auch ziemlich wichtig, gerade bei dem MRSA-Keim, ne? Also, dass man sich häufig die Hände desinfiziert, auch um so auch ja, Keime nicht weiterzutragen.
Wer ist denn von den Patienten ganz besonders von den Keimen betroffen?
Eigentlich sind alle davon betroffen. Also niemand ist sicher vor dem Keim und der verbreitet sich auch unbemerkt und auch symptomlos. Ja, oft ist es dann aber so, wenn man dann ein schlechteres Immunsystem hat oder irgendwelche Wunden, dass sich da dann sowas mehr festsetzt oder bemerkbar macht.
Sie haben da gerade dann auf den Vorschlag von Jens Spahn reagiert, pensionierte Mitarbeiter aus dem Ruhestand zurückzuholen, weil Sie gesagt haben, das ist ja im Grunde auch eine Risikogruppe. Wie war Ihre Reaktion darauf?
Ja, das fand ich unmöglich. Also da ging es ja auch mehr um die Corona-Pandemie, ne, dass wir mehr Personal kurzfristig bekommen. Ja, aber da muss man natürlich zu sagen, erstmal genau, die pensionierten Kollegen gehören natürlich der Risikogruppe an. Also warum soll man die dann auf einmal gefährden, wenn man die Leute in dem gleichen Alter jetzt, die nicht diesen Beruf haben, schützen wollte? Es gibt ja auch viele Leute, die haben sich gegen den Beruf entschieden, wegen der hohen Belastung, und dann einfach die Leute zurückholen zu wollen, auch ohne irgendwelche Bezahlung, oder dass man denkt, die Leute kommen freiwillig zurück, ist auch natürlich ein bisschen naiv.
Also wenn wir jetzt mal diesen Vorschlag nehmen, pensionierte Pflegekräfte zurückholen oder die andere Idee, über die wir eben gesprochen haben, Pflegekräfte anwerben aus anderen Ländern, hat die Politik das richtige Verständnis für Verbesserungen in der Pflege?
Eigentlich nicht. Man hat eher das Gefühl, dass die Politik nicht verstanden hat, was das Problem ist, weil Leute nur dafür zu begeistern, die sich nicht mehr in dem Beruf arbeiten wollen oder die jetzt was anderes machen oder Leute aus anderen Ländern zu holen oder Pensionierte zurückzuholen, löst halt das Problem nicht. Ne? Man muss das Problem an der Wurzel anpacken und das sind einfach die schlechten Arbeitsbedingungen. Die lassen sich mit solchen Maßnahmen einfach nicht ändern.
Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, das wurde ja heftigst diskutiert. Haben Sie sich an der Diskussion beteiligt?
Ja, ich hatte mich an der Diskussion beteiligt, hatte auch einen Gastkommentar dazu auf N24, weil ich ja das nicht schön fand.
Es gab ja seitens der Berater der Politik, beispielsweise von der Leopoldina, eine Empfehlung, dass es hieß, dass es überhaupt nicht für Berufsgruppen eine Impfpflicht geben sollte. Da hatte man den Eindruck, das hat die Politik vielleicht gar nicht gelesen. Und dann gab es aber die Frage nach einer moralischen Verpflichtung für manche Berufsgruppen. Wie ist denn da Ihre persönliche Meinung?
Also es gibt ja eine Impfpflicht zwecks der Masernimpfpflicht, ne? Die müssen wir ja als Pflegekräfte haben.
Das ist die einzige Impfpflicht, die wir in Deutschland haben.
Genau, genau. Aber jetzt mit so einem neuen Impfstoff, so einem Corona-Impfstoff, klar, der wurde erforscht und der scheint auch sehr sicher zu sein. Aber trotzdem bin ich doch der Meinung, dass jeder für sich selbst noch bestimmen sollte, was er möchte oder nicht. Also mit die Grippeschutzimpfung ist ja auch nicht Pflicht. Ne? Und klar haben wir eine gewisse Verantwortung unseren Patienten gegenüber, aber wir sind natürlich keine Querdenker an Weiß und wir schützen uns ja auch. Ne? Also wir haben ja Schutzmaterialien auf unserer Arbeit und ja, die nutzen wir natürlich auch und wir bringen unsere Patienten definitiv nicht in Gefahr, wenn wir uns nicht impfen lassen.
Wie halten Sie es persönlich mit einer Impfung? Haben Sie sich da schon entschieden?
Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich bin eigentlich immer pro Impfung. Trotzdem würde man doch immer noch mal gerne abwarten, eben weil es gerade ein neuer Impfstoff ist. Ich darf mich ja gerade nicht impfen lassen, genau, weil ich gerade schwanger bin.
Deswegen da gibt es noch keine Studien.
Mich, ja, kommt es für mich sowieso nicht in Frage. Aber sonst finde ich eine Impfung eigentlich ziemlich sinnvoll, ja.
Es gibt ja unterschiedliche Untersuchungen zur Impfbereitschaft. Zum Beispiel nach einer Umfrage des Robert-Koch-Instituts von 2017 haben sich bei einer Grippeimpfung 33% der Pflegekräfte beteiligt. Bei Ärzten waren es 61%. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nee, nicht so ganz. Das war ja mit dem Corona-Impfstoff genauso. Da waren ja mehr Ärzte dazu bereit als Krankenschwestern. Manchmal mangelt das vielleicht auch so ein bisschen an Aufklärung. Also ich meine, gerade mit dem Corona-Impfstoff, klar sind wir medizinisch geschult und wir wissen auch viel, aber gerade so ein neuer Impfstoff, ne, so ein mRNA-Impfstoff ist ja auch sehr, sehr komplex. Und da müssen selbst Ärzte sich oft lange belesen, um das überhaupt zu verstehen. Und oft mangelt es auch so ein bisschen an Aufklärung seitens der Regierung, finde ich, gerade mit einem neuen Impfstoff. Und ja, sonst war aber doch eigentlich, glaube ich, über 50% der Pflegekräfte wollen sich doch schon impfen lassen, ja.
Ich glaube, Sie hatten dann argumentiert, dass im Grunde die Pflegekräfte ein Spiegel der Gesellschaft sind und einen Durchschnitt der Gesellschaft auch darstellen. Sehen Sie sich da?
Ja, schon.
Haben manche Berufsgruppen eine moralische Verpflichtung? Die Frage wurde dann gestellt.
Also ich finde eigentlich nicht. Also wir sind genau so andere Menschen auch wie andere auch. Ne? Also ob es nur unser Beruf ist oder nicht.
Sie sagen, den Pflegeberufen fehlt die Lobby. Die Idee einer Pflegekammer, das ist ja gar nicht neu, hat sich bisher nicht durchsetzen können. Wie stehen Sie dazu?
Also ich finde eine Pflegekammer eigentlich eine gute Idee. Ich weiß, dass die Meinungen da sehr, sehr weit auseinandergehen, gerade bei den Pflegekräften. Da gibt es auch hitzige Diskussionen auf Social Media dazu. Also ich würde es wichtig finden, dass wir was Einheitliches haben. Ne? Also weil wenn man die Pflegekräfte einzeln fragt, will jeder das Gleiche. Ne? Irgendwie bessere Arbeitsbedingungen und alles. Und ja, das wäre schön, wenn es was Einheitliches geben würde. Weil wenn es zu viele kleine Organisationen gibt oder Verbände, dann ist es halt schwierig. Jeder will was anderes. Und ja, dann ist es auch schwierig, was durchzusetzen.
Genau da liegt allerdings auch die Kritik. Denn eine Kammer, die könnte die Rahmenbedingungen gar nicht verbessern. So wird eigentlich nur die Verantwortung der guten Pflege zusätzlich auf die Pflegenden geschoben. Also das heißt dann oft noch längere Arbeitszeiten, noch mehr Urlaubsvertretung und die Kammer müsste auch noch von den Pflegenden selbst finanziert werden. Was wäre dann also eine bessere Idee? Gibt's die?
Das gibt, ja, ich weiß nicht. Also ich habe auch nicht die Lösung. Aber eine Kammer wäre natürlich eine Möglichkeit, alle Pflegenden zusammenzubringen. zu schließen, ne? Also dass man auch mal einen Überblick hat, wie viele Pflegenden sind überhaupt in Deutschland, dass man zu jedem Kontakt aufbauen kann.
Da gibt es ja Initiativen, um diesen Personalschlüssel tatsächlich zu erfassen. Das wäre ja nochmal etwas anderes, damit man dann auch ganz konkret weiß, wie viel brauchen wir tatsächlich noch an Personal.
Ja, absolut.
Dann heißt es ja öfter mal, es brauche Verständnis dafür, dass gerade nicht alles so richtig läuft. Jens Spahn hat ja diesen legendären Satz gesagt, wir werden uns viel verzeihen müssen. Wissen Sie noch, wie Sie auf diese Aussage reagiert haben?
Ja, also da muss ich jetzt schmunzeln, wenn ich das auch noch so höre. Es ist natürlich klar, in der Situation, jetzt in der Corona-Situation, die war neu. Keiner wusste was. Es gab viel Chaos. Aber ja, die Situation in der Pflege ist ja nicht erst seit Corona so, sondern wir arbeiten ziemlich lange schon an der Belastungsgrenze. Und da finde ich das jetzt nicht als Entschuldigung, die Corona-Situation so ein bisschen vorzuschieben und zu sagen, wir müssen uns viel verzeihen, weil man hätte vorher schon Dinge ändern können.
Hat sich denn irgendetwas, seit wir die Pandemie haben, für Sie im der Arbeitswelt zum Guten gewendet?
Eigentlich ist alles genauso wie vorher. Also die Personalsituation ist die gleiche, die Arbeitsbelastung ist die gleiche, wenn nicht sogar noch mehr, durch diese vermehrten Corona-Patienten. Und ja, ich finde es schade. Und es wäre auch für zukünftige Pandemien für uns einfach viel sinnvoller, wenn wir ein starkes Gesundheitssystem hätten. Weil jetzt gerade ist ja auch immer die Rede von, wir dürfen das Gesundheitssystem nicht überlasten.
Was könnte denn etwas bringen? Haben Sie je überlegt, auch schon mal rechtliche Schritte einzuleiten? Gerade gibt es ja ganz viele Eilanträge bei den Gerichten.
Ich versuche mich eher politisch ein bisschen zu engagieren. Ich bin ja in eine Partei eingetreten. Und sonst im Gesundheitssystem muss auf jeden Fall, also die Fallpauschalen müssten abgeschafft werden, ne? Dass der Profit nicht im Vordergrund steht, sondern einfach die Gesundheit und die Pflege der Patienten und Bewohner. Und die Personalsituation muss verbessert werden. Natürlich wachsen die Fachkräfte nicht auf den Bäumen, das ist mir klar. Aber ja, es gibt so einige Dinge, die man, glaube ich, verändern könnte, um mehr Personal ranzuholen.
Sie haben sich mit Jens Spahn getroffen. Wenn Sie jetzt seine Beraterin wären, was würden Sie als erstes vornehmen? Was sollte er verändern und wie?
Als erstes sollte er ja die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern sich vornehmen und wahrscheinlich die Fallpauschalen, also das ganze Gesundheitssystem reformieren. Das,
ja. Wie kann so eine Reform konkret aussehen? Sie sind in diesem Job drin. An welcher Stelle muss man anpacken, damit man das Problem an der Wurzel greift?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt mehrere Baustellen tatsächlich. Erstmal das ganze Abrechnungssystem, ne? Also die Fallpauschalen müssten komplett raus, dass halt nicht so feste Pauschalen für zum Beispiel eine Krankheit bezahlt werden, sondern dass man individuell einfach Geld für die Patienten bekommt. Dass man auch guckt, dass wir mehr junge Leute für den Beruf begeistern und auch die Leute, die in dem Beruf sind, länger halten. Weil momentan ist es so, dass die Pflegekräfte nicht lange in dem Beruf verbleiben, wegen den schlechten Arbeitsbedingungen. Und da muss man auf jeden Fall was ändern.
Was könnte junge Menschen begeistern? Sie sind mit 16 Jahren in diesen Beruf gegangen. Was hat Sie damals begeistert?
Ja, mich hat eigentlich die ganze Arbeit begeistert, mit den Menschen zu arbeiten, dieses Medizinische. Das hat mich schon immer sehr interessiert. Schon als kleines Mädchen habe ich immer in medizinischen Lexikas geblättert. Aber das Problem ist, glaube ich, junge Leute wollen heutzutage nicht so gerne mehr in Schichten arbeiten. Und ich finde, man sollte mehr Flexibilität in den Beruf reinbringen. Momentan ist es so, dass man so feste 3-Stunden-Schichten machen muss, obwohl ich denke, dass man das besser aufeinander abstimmen könnte. Ne?
Gerade. Wie könnte das aussehen?
Naja, es ist ja zum Beispiel so, dass das junge Menschen lieber gerne Spätdienst arbeiten oder im Nachtdienst. Leute mit Familien lieber Frühdienst machen und dass man Teams halt aufeinander individuell abstimmt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt so viele Leute, die machen lieber gerne Spätdienst und jetzt haben wir ein paar Leute, die machen nur Frühdienst, dass man so einen Dienstplan individuell abstimmt. Das wäre möglich, aber im Moment sind die Einrichtungen, Krankenhäuser da in so einem starren System, dass sie das meistens nicht wollen.
Wie läuft das bei Ihnen aktuell? Denn Sie haben ja Einblick in die verschiedensten Kliniken in Berlin, weil Sie über eine Zeitarbeitsfirma arbeiten.
Ja, also eigentlich ist es oft, dass die Krankenhäuser so ein starres System haben.
Ne? Wie kriegen Sie Ihren Dienstplan? Wie werden Sie eingeteilt?
Also dadurch, dass ich ja in einer Zeitarbeitsfirma bin, kann ich meinen Dienstplan ganz selbst gestalten, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil ich auch nicht alle Schichten arbeiten muss und ich natürlich auch ganz spontan meinen Urlaub entscheiden kann. Also als ich fest im Krankenhaus gearbeitet habe, musste ich halt ein Jahr vorher meinen Urlaubsplan abgeben. Jetzt sage ich, wenn ich jetzt in 3 Monaten Urlaub haben will, dann sage ich das meiner Firma und dann geht das auch so. Das ist natürlich großes Glück, im Krankenhaus eventuell ein bisschen schwerer zu vereinbaren oder zu machen, aber ich glaube, alles ist möglich.
Was ist auf der anderen Seite der Nachteil einer Zeitarbeitsfirma?
Der Nachteil ist, dass man auf jeden Fall bis zu 1 Stunde Fahrt in Kauf nehmen muss, dass man natürlich kein festes Team hat, dass man sich immer wieder neu einfügen muss. Man muss Fachwissen aus verschiedenen Bereichen haben, ne? Also ich spezialisiere mich halt jetzt nicht, sondern ich muss ganz, ganz viele Dinge auf einmal wissen und ich muss natürlich immer sofort bereit sein und 110% auch geben.
Es sind viele Menschen bereits ausgestiegen aus dem Job. Es gibt da Befragungen, die wären bereit, wieder in den Job zurückzukehren, wenn es eine angemessene Bezahlung gäbe, gute Arbeitszeiten mit Erholungsphasen, Wertschätzung und Respekt gegeben wären. Was ist Ihnen das Wichtigste?
Ja, eigentlich sind alle 3 Punkte super. Gut, was mir das Wichtigste ist, immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Gute Bezahlung ist natürlich wichtig, weil man auch sagen muss, dass immer noch viele Pflegekräfte auch nur mit dem Mindestlohn bezahlt werden, teilweise auch Niedriglohn. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man überlegt, welche Arbeit wir da leisten. Wertschätzung ist auf jeden Fall ziemlich wichtig, weil wenn man nicht gut behandelt wird vom Arbeitgeber, dann macht man wahrscheinlich seine Arbeit auch nicht so gerne.
Wenn Sie ein Fazit ziehen aus der bisherigen Pandemie, gibt es da etwas, was Sie für sich vielleicht beschlossen haben, was Sie selbst verändern wollen?
Ja, ich will auf jeden Fall versuchen, dass was am Gesundheitssystem sich verändert und auch allgemein, dass soziale Aspekte wieder gesehen werden. Es ist ja schon so, dass viele gerade ein bisschen auf der Strecke bleiben, gerade Selbstständige und auch die Schulen und Kindergärten und das Gesundheitssystem eben. Viele müssen kämpfen, um ja sich über Wasser zu halten. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil das ist eigentlich wichtig, weil das macht ja unser Leben aus, ne?
Wenn Ihre Forderungen umgesetzt wären, wie würde sich ein Arbeitsalltag dann unterscheiden von dem heutigen Arbeitsalltag?
Wahrscheinlich ziemlich doll. Also man hätte natürlich mehr Personal. Man würde viel ruhiger und gelassener arbeiten. Man könnte auf die Patienten individuell eingehen. Ja, und man würde auch selber vielleicht nicht nach Hause gehen und völlig geschafft sein.
Was kriegen Sie denn aktuell von den Patienten mit? Was kommt da zu dem Thema an, wo die Pflege jetzt ja mehr mediale Aufmerksamkeit erfährt?
Die Patienten merken natürlich, dass wir viel, viel zu tun haben auf Arbeit und viele sind auch zurzeit ein bisschen verständnisvoller. Also es gab vorher schon viele Patienten, die natürlich verständnisvoll waren, die gesagt haben, ja Mensch, wir sehen, sie rennen hier durch die Gegend und ist jetzt nicht so schlimm, wenn sie das mal vergessen haben oder so. Viele wollen uns auch unterstützen.
Wie groß ist die Angst durch den Druck, der durch solche lange Schichten und so weiter gegeben ist, Fehler zu machen?
Sehr groß eigentlich, weil man muss sich vorstellen, man hat vielleicht so 15 Patienten, die man versorgen muss. Dann kommen da natürlich mehrere Aufgaben zu. Man muss die Medikamente verteilen, man muss die Vitalzeichen kontrollieren, dann ist vielleicht irgendwo ein Notfall, jemandem geht das nicht so gut, dann muss man den Patienten überwachen. In 3 anderen Zimmern klingelt es, aber vielleicht in einem Zimmer ist vielleicht ein Patient gestürzt. Dann gibt es vielleicht noch 3 Aufnahmen am Tag und 4 Entlassungen. Also wie soll ein Mensch das schaffen? Wie soll ein Mensch alles im Kopf behalten? Oft schreibt man sich Notizen und vergisst dann aber doch was, weil irgendwas dazwischen kommt. Und das ist einfach für einen selber nicht schön und natürlich auch für die Patienten nicht schön.
Sie haben eben mal gesagt, Sie sind jetzt in eine Partei eingetreten, in die Partei. Mhm. Haben Sie an sich selbst neue Seiten entdeckt, dadurch, dass Sie sich jetzt mit dem Thema mehr befasst haben, auch mehr in der Öffentlichkeit stehen?
Also ich merke, dass ich jetzt nicht mehr loslassen kann von dem Thema, ne, sondern dass ich mich jetzt so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt hat und dass ich jetzt auf jeden Fall was ändern will und wahrscheinlich auch so lange weitermache, bis vielleicht irgendwas sich ändert. Obwohl es natürlich eine Mammutaufgabe ist und man sagen muss, man muss auf jeden Fall mit Leuten auch zusammenarbeiten und zusammenhalten. Ja.
Wie würden Sie denn einem Berufseinsteiger den Job schmackhaft machen wollen?
Also es ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Ne? Manchmal hat man so das Gefühl, das ist alles so ein bisschen negativ behaftet. Ne? Ich meine, große Belastung und alles, aber im Endeffekt ist es ein schöner Beruf. Man bekommt ganz viel Dankbarkeit zurück von den Patienten natürlich. Man hat ein absolut hohes Fachwissen, was natürlich auch Spaß macht, das anzuwenden. Und auch so ein bisschen Stolz, wenn man halt weiß, was man auch kann und was man für ein Fachwissen hat und dass man es anwenden kann und dass man auch teilweise wirklich Leben rettet.
So das letzte Patientenerlebnis, was Sie im Kopf haben da?
Ich hatte eine Patientin, für die habe ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, was natürlich eine Ausnahme ist tatsächlich. Aber die hatte einen gebrochenen Arm und man ist eigentlich davon ausgegangen, oder sie selbst wollte auch so ein bisschen selbstständig sein. Man hat gemerkt, sie wollte uns nicht zur Last fallen. Und ich war dann aber hartnäckig und habe gesagt, nee, ich helfe Ihnen bei der Körperpflege und mache das und habe alle Verbände neu gemacht und so. Und sie war wirklich so, so dankbar und hat gesagt, Mensch, sind Sie morgen wieder da? Und ja, das ist einfach schön, das dann zu sehen, ne? Dass die Leute so dankbar sind.
Nina Böhmer, herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Eins gehört.